Hanke und Huben.
Also, wir sind wieder völlig unter uns.
Ja, unter uns und nur miteinander und haben endlich mal wieder die Gelegenheit, miteinander zu denken.
Das ist schön.
Ich
denke gerne mit dir.
Ich denke auch gerne mit dir. Nicht nur an dich, sondern mit dir.
Oh, das ist wirklich nett. Das ist die 50. Folge unseres Führungspodcasts. Das ist unglaublich, ne? Vor über 2 Jahren sind wir gestartet und nun sind wir schon bei Nummer 50 und es macht Spaß.
Es macht Spaß und ich hatte ja nie gedacht, dass wir mehr als 10 Folgen entdecken können und uns irgendwie Inhalte überlegen können und jetzt sind wir schon bei Folge 50. Mhm. Aber es ist ja irgendwie auch was ganz Besonderes, weil wir tun das natürlich einerseits für unsere Hörer, aber andererseits natürlich auch für uns, denn das hilft uns einfach auch selbst, unsere Gedanken zu ordnen und eine Position zu finden irgendwie.
Ja, und auch diesmal wollen wir ja wieder ein aktuelles Thema reflektieren. Und das in dieser kürzeren Form, die wir ja unter uns nennen, die so in knackigen 25, 30 Minuten ein Thema beleuchtet. Heute müssen wir über Alexei Nawalny sprechen.
Auf jeden Fall.
Wir wissen ja nicht, wie es anderen ging, aber wir mussten so nach seinem Tod erstmal Luft holen, ne?
Ja, ich meine, auf der einen Seite war es ja nicht überraschend, aber auf der anderen Seite schon berührend dann.
In der Endgültigkeit.
Ja, also jeder musste wissen, dass das irgendwann passieren konnte, aber dann kam es doch irgendwie aus heiterem Himmel.
Ja. Und wir wollen heute uns ja Alexei Nawalny nochmal ansehen mit einem ganz besonderen Blickwinkel. Also gar nicht jetzt sein Leben Revue passieren lassen.
Ja, und ich erinnere mich jetzt, vor kurzem war jetzt gerade diese Beerdigung und es war ja nicht nur eine Beerdigung.
Nee.
Sondern es war ja wirklich eine Demonstration, kann man fast sagen. Also auf der einen Seite war es natürlich diese Anteilnahme vieler Menschen, die einen berührt hat, aber auch so etwas wie eine Art ja politische Entschlossenheit, die da zum Ausdruck kam, die in diesem Regime ja was ganz, ganz Gefährliches und Besonderes ist.
Ja, dass sich so viele Leute da wirklich auf die Straße getraut haben.
Ja, für Freiheit und Gerechtigkeit in Putins Reich auf die Straße zu gehen, ist ein großes Risiko.
Das ist es. Ja, wir alle wissen ja, dass Nawalny entschlossen war, entschlossen, einen aussichtslosen Kampf gegen Wladimir Putin zu führen. Und er machte in diesem Kampf ja einfach konsequent weiter. Er ließ sich ja tatsächlich nicht beirren.
Nein.
Wir haben das alle mitbekommen. Er wurde immer wieder für mehrere Wochen eingesperrt, bedroht, physisch angegriffen, bis dann schließlich zu dieser Vergiftung im Sommer 2020 mit dem Nervengift Novichok, wo er nur knapp dem Tod entkommen ist und ja, sich dann in Deutschland behandeln ließ und erholen konnte. Aber er reiste dann wieder nach Moskau zurück. In dem klaren Wissen, verurteilt und weggesperrt zu werden. Und ich habe noch die Szene im Kopf, wo er im Flugzeug ist, auf dem Rückweg nach Moskau, wo er sagt, was soll mir schon passieren? Aber mit einem Lächeln im Gesicht, er wusste genau, was passieren wird. Und so kam es dann ja auch.
Und das ist das, was es wirklich so, was sein Verhalten und seine Haltung so eindrucksvoll macht. Also vergiftet zu werden, verhaftet zu werden, dann wieder verurteilt zu werden. Und trotzdem bis zum Schluss diese Entschlossenheit zu demonstrieren, trotz eigentlich einer angeschlagenen Gesundheit und trotz der Gewissheit, sich den Schergen auszuliefern, diesen Widerstand gegen Putin so zu verkörpern. Das ist aus meiner Sicht eine absolut einzigartige Persönlichkeit, die dahinter steht.
Ja, ich meine, man muss ja wissen, auch Alexei Nawalny war glücklich verheiratet, hatte 2 Kinder. Also das ist jetzt auch etwas, was die eigene Familie hätte gefährden können, diese konsequente Haltung. Er kannte in jedem Fall die Gefahr, in der er lebte.
Ja.
Ich erinnere mich auch noch an diesen CNN-Film Nawalny, wo er für den Fall seiner Ermordung schon sehr frühzeitig, bevor er dann 2020 verhaftet wurde und dann in die Gefangenenlager kam, dass er da schon frühzeitig eine Nachricht hinterlassen hatte.
My message
for the situation when I'm killed is very simple, not give up.
Was sagt er? Er sagt, meine Botschaft für den Fall, dass ich getötet werde, ist ganz einfach. Gebt niemals auf.
Und das ist ja ein Vermächtnis, das er schon zu Lebzeiten formuliert hat. Also er ermahnt ja seine russischen Landsleute und dann später ja auch noch aus dem Gefängnis heraus, sich ihrer Stärke zu erinnern und nicht in Untätigkeit zu verfallen.
Mhm.
Ja? Es gibt ja diesen Satz, den man von ihm übersetzen kann. Wenn Sie sich dazu entschieden haben, mich zu töten, heißt das, dass wir unglaublich stark sind. Das sagt Nawalny auf diesem Video in Russisch.
Mhm.
Denkt daran, dass wir eine große Kraft besitzen, die von diesen bösen Typen unterdrückt wird. Für den Triumph des Bösen braucht es nicht mehr, als dass die Guten untätig bleiben. Also seid nicht passiv.
Ja, also ein ganz klarer Aufruf, sozusagen seine Fackel weiterzutragen.
Mhm.
Und er hat mir auch sehr klar immer wieder gesagt, ich habe mein Land und ich habe meine Überzeugung. Das hat er noch im Januar 2024, kurz vor seinem Tod und 3 Jahre nach seiner Rückkehr nach Russland, auf X, also früher Twitter, schreiben lassen. Wer in Russland dafür einstehen wolle, müsse notfalls bereit sein, in Einzelhaft zu sitzen. Und er war da sehr klar. Natürlich bin ich nicht gern dort. Aber ich werde weder meine Ideen noch meine Heimat jemals aufgeben.
Also das ist die Frage, die man sich stellen muss und die uns ja auch selbst immer wieder umgetrieben
Absolut,
hat.
Absolut, ja.
Warum ist Alexei Nawalny in vollem Bewusstsein und mit offenen Augen zurück in die Arme seiner Mörder geflogen?
Mhm.
Also was hat ihn dazu bewegt? Das war ja wie eine Aufopferung seiner selbst in der klaren Ansicht oder mit dem klaren Inkaufnehmen des eigenen Todes.
Ja, absolut. Ja, diese Frage berührt mich auch. Also was trieb Alexei Nawalny an?
Ja.
Oder vielleicht anders ausgedrückt, was war die Quelle seines Kraftkerns? Darüber wollen wir reden.
Genau.
Und als Auftakt habe ich wirklich einen sehr inspirierenden Post gefunden auf LinkedIn von Frank Doppheide. Frank Doppheide war bis 2019 Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblatt Media Group.
Kollege von Steingart.
Ja, und ist heute Unternehmer mit eigener Agentur. Und was er getan hat, war wirklich sehr hilfreich und auch sehr inspirierend.
Fand ich auch.
Denn er versucht, Nawalnys Haltung mithilfe von Viktor Frankl zu verstehen. Den kennen Sie aus unseren Podcasts auch. Über ihn haben wir schon häufiger gesprochen. Viktor Frankl ist ein bekannter österreichischer Neurologe und Psychiater und Überlebender von Auschwitz. Wir haben ihn schon häufig zitiert.
Er ist ein guter Bekannter eigentlich.
Er ist ein guter Bekannter. Wir haben ihn schon häufig mit seiner Haltung und auch mit seiner Lehre zitiert. Zum Beispiel in dem Podcast zu Selbstführung und auch in dem Podcast Stoisch in den Sommer.
Genau.
Mhm.
Viktor Frankl ist eine herausragende Figur vielleicht des 20. Jahrhunderts. Und eines seiner bekanntesten Werke ist eben dieses im Jahr 1946 erschienene Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen. Und in diesem Buch verarbeitet Frankl seine Erlebnisse und Erfahrungen in 4 verschiedenen Konzentrationslagern, darunter auch Auschwitz, während des Zweiten Weltkriegs beziehungsweise während seiner Gefangenschaft unter dem Naziregime.
Ja, und wenn man Frankls Lehre auf den Punkt bringen möchte, dann lautet der Kernsatz, auf die Haltung kommt es an. Also es geht im Kern um die Selbstführung, ganz klar. Also den Tod, den Gastod seiner Eltern, seines Bruders und seiner jungen Frau konnte er nicht verhindern. Die sind alle in Konzentrationslagern umgekommen. Und er selbst überlebte Auschwitz eben nur, weil er einen Sinn darin sah, Tausenden psychisch Kranken zu helfen. Nach seiner Freilassung aus dem KZ, wie er es auch schon vor dem Krieg getan hatte.
Ja, und das ist etwas, finde ich, ganz Außergewöhnliches, dass ihm nämlich im Grunde seine psychiatrische Ausbildung geholfen hat oder dass es wie so ein Anker war, der ihm geholfen hat, jeden Tag zu überleben. wo er im Prinzip die Tage so erlebt hat, dass er sich selbst von dem Geschehen eigentlich distanziert hat und von außen drauf geguckt hat. Also er hat den Schritt zurück gemacht. Er hat im Grunde sich nicht von der Situation überwältigen lassen, sondern er hat wie eine Analytikersicht darauf entwickelt, obwohl er eben jeden Tag der Todesdrohung ausgesetzt war. Aber er hat im Grunde sich aus der Situation rausgenommen und auf die Situation draufgeschaut.
Ja, und er lehrt uns quasi damit auch einen anderen Blick auf das Leben. Mhm. Also so eine andere Sichtweise oder den Blickwinkel auf das Leben zu verändern, nenne ich das mal. Er sagt quasi, der Sinn des Lebens ist, dem Leben einen Sinn zu geben.
Das ist eine ganz spezifische Sicht. Ne?
Ja.
Also man sucht nicht nach dem Sinn des Lebens, sondern man gibt dem Leben selber Sinn.
Ja.
Das ist was ganz anderes, als man üblicherweise so im Lebenssinn nachdenkt.
Definiert. Die Frage ist also nicht, was hat das Leben mir zu bieten, sondern was kann ich dem Leben bieten?
Ja.
Das ist eine tolle Frage. Mhm. Und in dem Moment, in dem du das erkennst, verändert sich quasi alles. Das ist der Augenblick, der die Augen öffnet und damit uns und unser Leben erfüllt.
Wer um den Sinn des Lebens weiß oder wer weiß, was er dem Leben geben kann, müsste man ja eigentlich konsequenterweise sagen, dem verhilft eben dieses Bewusstsein oder dieses Wissen darum, dazu äußere Schwierigkeiten anders anzuschauen und im Grunde innere Beschwernisse zu überwinden.
Ja, und ich glaube genau, Nawalny war genau der lebende Beweis dafür.
Absolut.
Ganz klar, Sinn verändert alles.
Ja.
Und selbst diese tägliche Brutalität und menschenverachtende Behandlung und diese gezielte Folter, die wir ja immer alle nur am Rande mitbekommen haben, die konnten ihn nicht brechen. Nawalny war eigentlich immer klar, dass dem Kreml jedes Mittel recht sein dürfte, um ihn zu brechen. Und trotzdem hörte er ja nie auf, sich gegen dieses Regime zu stemmen.
Nein, das war ja auch immer mutig. Also er hat sich ja immer wieder auch zu Wort gemeldet, selbst aus der Strafkolonie heraus.
Über Verbindung. Ne?
Ja.
Und ich meine, wir haben das immer in den Nachrichten mitbekommen. Im vergangenen Dezember wurde Nawalny in dann die letzte Strafkolonie im Norden Sibiriens an den Polarkreis verlegt. Also das Äußerste vom Äußersten. Dorthin, wo der Kontakt zur Außenwelt besonders schwer ist. Und die Folter war ja eigentlich so regelmäßig geworden, dass auch wir, ne, zuletzt nur noch wenige hinschauten.
Ja, man nahm das einfach hin.
Schulterzuckend
ja,
hin.
Genau.
Und die Nachricht quasi, dass Nawalny jetzt ganz kurz vor seinem Tod während seiner Haft bereits zum 27. Mal in eine winzige Strafisolationszelle gesperrt worden war, erregte eigentlich kein Aufsehen mehr.
Das ist wie eine Art Normalität.
Ja, so ist es halt. Das ist Folter.
Ja, genau.
Mhm.
Aber um nochmal auf Frankl zurückzukommen in dieser Situation. Frankl sagt ja in seinem Buch, in der Art und Weise, wie wir dem Leiden gegenübertreten, können wir dem Leben einen Sinn verleihen.
Mhm.
Und das ist ja eine ganz beeindruckende Perspektive, die sagt, Leiden heißt wachsen und reifen. Denn der Mensch, der im Leiden über sich hinaus wächst, reift zu sich selbst heran.
Er wird der, der er wirklich ist.
Er wird der, der er wirklich ist.
Ja. Unglaubliche Perspektive.
Ja, absolut.
Ja, also praktisch etwas zu haben, das so bedeutsam ist, dass wir ihm unser Leben verschreiben und es sogar opfern, ist damit vielleicht die menschlichste aller Handlungen, weil es dich zu dem Menschen macht, der du wirklich bist. Man kann darüber sogar sein Leben verlieren und gleichzeitig aber unsterblich werden.
Da liegt ja sogar im Leben verlieren sozusagen zugleich das dem Leben einen Sinn verleihen.
Mhm.
Das ist ja so ein bisschen der Gedanke, den man von Nietzsche kennt. Wer ein Warum im Leben hat, kann fast jedes Wie ertragen.
Mit dieser Haltung lässt Nawalny natürlich Putin und seine Schergen vor aller Welt und eigentlich für alle Zeit noch unmenschlicher erscheinen.
Ja.
Er weigerte sich ja, sich den Regeln des Systems zu unterwerfen. Und dabei ist Angst ja die wichtigste Währung einer Autokratie. Genau das hat ihn nicht zurückschrecken lassen. Er hatte keine Angst, dagegen anzugehen, sondern er traute sich, wo andere zurückschraken. Und genau das macht ihn für dieses Regime ja auch über den Tod hinaus eigentlich noch so gefährlich. Er führte quasi diesen Putin-Staat mit sehr bescheidenen Mitteln vor.
Ja, genau. Das ist so ein bisschen die David gegen Goliath Geschichte. Nur, dass das hier leider am Ende Goliath gewinnt.
Ja, nicht gut ausgeht.
Dass es nicht gut ausgeht. Aber was Nawalny ja gelungen ist, und das ist auch ganz wenigen gelungen, er schaffte es im Grunde sein eigenes Schicksal, also sein persönliches Schicksal, mit einer großen Erzählung zu verknüpfen. Mit einer Erzählung, mit der viele russische Bürger und Bürgerinnen bei allen politischen Vorbehalten gegen ihn was anfangen können. Nämlich die Erzählung vom korrupten, kaputten und ungerechten Staat. Mhm. Und in dem Sinne war er natürlich Putins wohl entscheidendster Kontrahent, denn er kämpfte eben auch noch aus der Haft heraus gegen diese korrupte Elite. Und die Haft zeigt ja praktisch auch genau, wie korrupt diese politische Elite eigentlich ist.
Ja.
Und keinem anderen ist es eigentlich gelungen, so erfolgreich und so verschiedene Menschen gegen den Kreml zu vereinen.
Genau das machte ihn ja so besonders gefährlich für das System Putin, das ja fundamental auf Korruption basiert. Das war ja sein großer Kampf und sein großer Fokus, ne, im Kampf gegen Putin. Und als einzigem Oppositionellen ist es ihm ja tatsächlich gelungen, eine sehr breite Anhängerschaft für sich zu gewinnen. Also eben nicht nur in den politischen Zentren Moskau und St. Petersburg.
Genau.
Das war ja das Besondere.
Genau, Nawalny war einfach gefährlich oder besonders gefährlich, weil es ihm gelang, zwei Gruppen zu mobilisieren, zu denen bisher kein anderer Oppositioneller vor ihm wirklich Zugang gefunden hatte. Zum einen die Bevölkerung abseits der Zentren, also in dieser riesigen russischen Provinz, und die Jugend. Und das hatte natürlich ein ganz anderes Potenzial zu einer echten oppositionellen Bewegung, zumal er eben auch nicht auf irgendwelche abstrakten politischen Ideen wie Freiheit oder Demokratie zurückgriff oder das als Appell nutzte, sondern weil er eben ganz konkret an der Lebenswirklichkeit vieler Menschen ansetzte, um das Regime zu destabilisieren. Nämlich an der Erfahrung dieser allgegenwärtigen Korruption und vor allen Dingen der damit verbundenen allgegenwärtigen Ungerechtigkeit.
Ja, das hat er sehr geschickt gemacht. Ja. Also er hat ja auch ganz klar das auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Kraft liegt in Gerechtigkeit. Wer Wahrheit und Gerechtigkeit hinter sich hat, wird siegen. Das war im Kern seine Überzeugung. Also was wir jetzt gerade ja ein bisschen auch mit Hilfe von Viktor Frankl skizziert haben, ist dieses Thema Sinn als Quelle seines Kraftkerns.
Ja.
Also Sinn wirklich im Fokus, um den sich herum sein Leben sozusagen ringt. Oder Sinn im Fokus seines Lebens.
Ja.
Darum geht es eigentlich. Und die zweite Frage für mich war, wie hat er das eigentlich geschafft, diese, ja, übermenschliche Leidensfähigkeit, diese mentale und körperliche Standhaftigkeit durchzuziehen. Das ist ja unglaublich eigentlich, oder?
Ich glaube, da kommt man wieder zurück auch auf eine fundamentale Einsicht von Frankl, der gesagt hat, die letzte und ultimative Freiheit des Menschen besteht eben in der Einstellung zu den Dingen, die unabänderlich sind.
Also auch wieder hier auf die Haltung kommt es an. Wie begegne ich eigentlich den Dingen?
Genau.
Wie gehe ich damit eigentlich um? Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir noch ein zweites Beispiel eingefallen, das wir auch schon mal skizziert haben. Das ist nicht nur die Lebensgeschichte von Viktor Frankl, sondern die Lebensgeschichte von James Stockdale.
James Bond Stockdale.
James Bond Stockdale. Der war einer der höchst dekorierten Offiziere in der Geschichte der US Navy. Und wir haben ihn auch schon mal, ich glaube auch zum Thema Selbstführung skizziert. Sein Name wurde auch bekannt unter dem Titel Stockdale-Paradox.
Ja.
Stockdale war als Admiral der US Navy eben fast 8 Jahre in vietnamesischer Kriegsgefangenschaft und dort auch immer wieder Folter und Gewalt ausgesetzt.
Ja, man kennt dieses Wort noch, Hotel Hanoi, so wurden die Folterzellen damals genannt.
So zynisch genannt.
Ja,
ich meine, also ganz klar, ne? Er hat das ja später beschrieben, er leidet in dieser Zeit eine zertrümmerte Schulter, eine gebrochene Rippe, 2-mal verletztes Bein, eine Operation ohne Betäubung und 4 Jahre in vollkommener Isolationshaft, Fußfesseln, zermürbende Verhöre.
Also alles, was man sich vorstellen
alles,
kann.
Alles, was man sich vorstellen kann. Stockdale geht durch diese, wie er es nennt, Prüfungen.
Auch das ist ja schon eine Entscheidung, das als Prüfung
zu sehen. Das als Prüfung zu sehen. Und er schreibt später, er hat das geschafft, indem er dieses kleine Handbüchlein des Philosophen Epiktet im Gedächtnis behielt. Dieses kleine Handbüchlein, das lag schon während der Kriegsjahre stets auf seinem Nachttisch. Und das hat ihn durch diese Zeit gerettet.
In seiner Erinnerung schreibt er, für die Stoiker galten vor allen Dingen zwei philosophische Grundsätze. Erstens, befasse dich mit den Dingen, die in deiner Kontrolle liegen. Dazu gehören deine Meinung, deine Stimmung, deine Urteile und so weiter.
Emotionen.
Zweitens, Dinge, die dir äußerlich sind, über die du also keine Kontrolle hast, erzeugen nur Angst und Unruhe.
Ja, das hat er sehr klar für sich umgesetzt. Er begründet ja sein Durchhaltevermögen in der Gefangenschaft mit auch wieder einer ganz besonderen Haltung. Da sind wir schon sehr nah auch wieder an Viktor Frankl, aber auch nochmal mit einem anderen Twist, würde ich sagen.
Ja, genau.
Denn er beschreibt diese emotionale Tragik der Optimisten in der Gefangenschaft, also seiner Leidensgenossen, so. Es gab die, die sagten, wir werden Weihnachten draußen sein. Weihnachten kam, Weihnachten ging. Ostern kam, Ostern ging. Dann Thanksgiving. Und sie starben an gebrochenem Herzen. Und er sagt sehr klar, optimistischer Selbstbetrug ist umso unerträglicher, wenn sich die Realität als Stärke erweist.
Und das ist wirklich eine ganz, ja, fast brutale Einsicht. Positives Denken kann schaden.
Kann hier definitiv schaden.
Genau. Ja. Denn dieses Stockdale-Paradox, das beschreibt ja eine ganz andere Haltung. Das hat eben nichts mit positivem Denken zu tun. Sondern es beschreibt erstens eine Haltung, in der man sagt, man muss einerseits angesichts der brutalen und oft einfach niederschmetternden Realität dieser Realität ins Auge schauen und sich keine falschen Illusionen machen. Das ist die eine Seite des Paradoxes. Die andere Seite des Paradoxes sagt, gleichzeitig aber darf man den Glauben an den schlussendlichen Erfolg nicht verlieren.
Ob im Leben oder nach dem Tod, meinst du?
Und das ist genau, glaube ich, der Punkt, den Nawalny auszeichnet. Was ist schlussendlicher Erfolg? Schlussendlicher Erfolg ist vielleicht nicht nur Überleben gewesen, sondern Überleben über den Tod hinaus.
Richtig, er hat ja den Sinn seines Lebens nicht skizziert als mein eigenes Überleben, sondern der erfolgreiche Kampf gegen die Korruption und den Fall des Putin-Regimes.
Genau.
Admiral Stockdale hat das ja sehr gut skizziert. Er hat, und das ist eine Entscheidung in einer solchen schwierigen Situation, die er getroffen hat. Er hat genau in dem Moment, in dem sein Flugzeug über Vietnam abgeschossen wurde und er mit dem Fallschirm absprang, innerlich und mental quasi auf ein neues Betriebssystem umgeschaltet.
Genau.
Und vielleicht hat das Nawalny auch getan, das wissen wir nicht. Stockdale sagte jedenfalls wörtlich, und so ging er in die Kriegsgefangenschaft, jetzt verlasse ich die Welt der Technik und betrete die Welt von Epiktet. Und was er damit sagen wollte, finde ich wirklich unglaublich spannend. Er sagte, ich verlasse die Welt der Beherrschbarkeit und Kontrolle und betrete mit Epiktet eine Welt der Ungewissheit und Unbeherrschbarkeit. Und Epiktets Handbüchlein half ihm genau in dieser Welt durchzuhalten.
Es ist eben nochmal ein gewisser Unterschied, denn diese Situation von Stockdale, das ist ihm zugestoßen. Also er ist abgeschossen worden und er hat dann die Entscheidung getroffen, stoisch darüber nachzudenken. Bei Nawalny ist diese stoische Haltung vielleicht sogar schon früher. Er hat sich nämlich sogar dazu entschlossen, sich in diese Situation zu begeben.
Wieder in die Gefangenschaft quasi.
Also das ist nochmal eine andere Dimension. Ja, also der freiwillige Entscheid dazu, sich in diese Situation zu begeben. Und deswegen nochmal ein bisschen auf Epiktet geschaut. Also er war ja sozusagen einer der größten Philosophen in dieser herausragenden Phase der römischen Stoa. Neben dem noch berühmteren vielleicht Seneca und Marc Aurel. Und er war eben, und interessanterweise als ehemaliger Sklave, der Auffassung, dass echter Friede eben nur innerer Friede sein könne. Und zwar unabhängig von äußerem Leiden.
Genau diese Erfahrung der Sklaverei hat ihn ja zu diesen Einsichten geführt. Wie überstehst du eine solche Situation?
Genau.
Also stoische Ruhe in diesem Sinne bedeutet ja quasi absolute Klarheit im Inneren. Also auch eine klare Entscheidung zu treffen und eine klare Haltung, mit der ich dem Leiden begegne, angesichts völliger Unklarheit und Unsicherheit und Unbeherrschbarkeit im Äußeren.
Der Stoizismus lehrt, innere Freiheit kann man nahezu absolut setzen, selbst bei widrigsten äußeren Umständen. Also man kann sich dazu entscheiden, im Grunde der inneren Freiheit den Vorrang vor den äußeren Umständen zu geben, um damit Souveränität zu bewahren. Und deswegen wurde ja auch der Stoizismus historisch immer genau dann so machtvoll, wenn die Welt in Flammen stand. Also wenn die Umstände umgestürzt wurden, die politischen Verhältnisse unklar waren oder Menschen angesichts einer unruhigen und unbeherrschbaren Außenwelt sich in irgendeiner Art und Weise nach innerer Stabilität sehnten.
Also Sinn und Haltung, das beides lernen wir von Viktor Frankl und auch von Admiral Stockdale. Sinn und Haltung geben dir diese innere Stärke und diese innere Kraft. Auch wenn du die Situation eben nicht beherrschst, steht es in deiner Macht, wie du darüber denkst. Und jede einzelne Sache, die außerhalb deiner Macht steht, hat damit eine zweite Ebene, nämlich die der Interpretation, über die du selbst bestimmst. Und das gibt dir Macht. Genau das gibt dir Macht.
Weil du eben hast so schön gesagt, Interpretation, über die du selbst bestimmst, das ist wahre Selbstbestimmung.
Ja.
Und deswegen gibt eben der Stoizismus dem Menschen Klarheit darüber, was im Inneren wichtig ist. Wie man sein inneres Spiel kontrolliert, um nicht am äußeren Spiel zu verzweifeln. Und in diesem Sinne ist eben Stoizismus genau eine Philosophie der Selbstbestimmung und der Selbstbefreiung von den äußeren Verhältnissen.
Also wie man mit einem schweren Schicksal oder mit schwierigen Situationen umgeht.
Genau.
Und nicht, indem man versucht, die Situation zu, also die äußere Situation zu kontrollieren, sondern eben, indem man die eigenen Reaktionen darauf beherrscht. Also sei es Wut, Enttäuschung, Angst, Schuld, Scham, alle möglichen Emotionen, wie man damit umgeht. Das ist deine Freiheit.
Das ist deine Freiheit. Also es geht im Grunde um nichts anderes als Herr der eigenen Wahrnehmung zu sein. Der Wahrnehmung und auch der Bewertung.
Ja.
Und wenn wir wissen wollen, worauf wir achten müssen oder was wir meistern müssen, um der inneren Wahrnehmung und der inneren Bewertung Herr zu werden oder auch den inneren eigenen Emotionen zu begegnen oder sie zu kontrollieren, dann gibt es im Grunde drei große Grundpfeiler, die die Stoa aufgebaut hat. Erstens Gelassenheit. Zweitens Angstlosigkeit und drittens innere Freiheit.
Also, das haben wir eben schon skizziert. Ne? Das ist im Grunde, Epiktet war sowas wie der eigentliche Begründer der Philosophie der Gelassenheit. Weil er ja sagt, du kannst unterscheiden zwischen dem, was in deiner Macht liegt und dem, was nicht in deiner Macht liegt. Du kannst aber nur frei sein, wenn du dich emotional von den Dingen löst, auf die du keinen Einfluss hast.
Exakt.
Gelassenheit heißt dann für ihn ja im Grunde ein ganz klares Urteilsvermögen zu haben. Und mit der Gelassenheit kommt die Angstlosigkeit. Wenn ich weiß, was in meiner Macht steht und was nicht und was ich tun kann oder auch nicht tun kann, dann schwindet die Angst.
Dann schwindet die Angst und damit ist im Grunde das stoische Denken ein zutiefst zersetzendes Denken für Autokratien. Denn Autokratien basieren auf Angst. Angstlose Menschen sind die größte Gefahr für eine Autokratie. Und das ist eben genau der Kernpunkt, auf den es bei der Stoa ankommt. Mit Gelassenheit und Angstlosigkeit kommt eben diese innere Freiheit. Und auch das ist ja eine Bedrohung für Unterdrückersysteme.
Ja.
Unser Denkvermögen ermöglicht es uns, uns frei zu machen von unnötigen Gefühlsregungen wie Angst, Wut oder ähnliches. Wir können durch unser Denkvermögen rational und nüchtern über die Dinge nachdenken, um dann die richtige Entscheidung zu treffen.
Dem Leben einen Sinn zu geben mit Viktor Frankl, das ist das eine. Und das zweite, das ist die Haltung der inneren Freiheit. Das ist im Grunde die stoische Haltung. Vielleicht hilft uns das ein bisschen besser zu verstehen, wie Alexej Nawalny dieses Überleben überhaupt so lange geschafft hat und mit welcher Klarheit er dann in diese Gefangenschaft gegangen ist. Die klare Entscheidung Nawalnys und das Wissen um den Sinn seines Tuns gaben ihm diese innere Kraft und mentale Stärke. diese Klarheit im Innen, die ihn so diese übermenschlichen Qualen hat durchstehen lassen.
Ja, genau. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, war Nawalny ein Held? Und die Frage ist für uns schwer zu beantworten, denn wir sind ja irgendwie alle Kinder dieses postheroischen Zeitalters. Die Signatur unserer Zeit ist ja fast unbegrenzte Freiheit zur Selbstoptimierung des Ichs. Selbstaufopferung für die Idee der Freiheit, so wie wir es bei Nawalny gesehen haben, ist uns ja zutiefst fremd geworden.
Ja, absolut. Ne? Ja, so. Sicher.
Und insofern muss man vielleicht sagen, ja, Nawalny war ein großer Unzeitgemäßer. Und früher hätte man vielleicht gesagt, ein Held. Denn er hat uns vor Augen geführt, dass es auch heute noch Ideen gibt, für die es sich nicht nur lohnt zu leben, sondern zu sterben.
Ja, in dieser Haltung der inneren Kraft wollen wir Alexei Nawalny in Erinnerung behalten.
Глаголем словом Господним, яко мы живучие, оставшие пришествие Господне, не имо мы предварить умеши.
Свободи получите.
Es war mir wichtig, dass wir darüber gesprochen haben.
Ja, und ihn auch wirklich zu würdigen als das, was er war.
Das müssen wir mal sacken lassen, ne?
Ja.
Finde ich auch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
Bis dann.
Dirke und Huben.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.